Also nach diesem fast schon großstädtischen Plauen reisen wir jetzt weiter in eine eher kleine, aber auch sehr besondere Stadt, nach Grimma. Die liegt so im Dreieck eigentlich zwischen Dresden, Chemnitz und Leipzig, den drei großen in Sachsen. Und zu Grimma fällt mir als erstes das Hochwasser von 2002 ein. Damals habe ich in Dresden gearbeitet und viel über von der Flut betroffene Orte berichtet. Und Grimma, erinnere ich mich, war einer der am schwersten betroffenen Orte in Sachsen. Und vielleicht holen wir dazu noch mal kurz alle Hörer ab. August 2002, da sind in Süd- und Ostdeutschland, aber auch in Österreich und Tschechien nach extremen Regenfällen diverse, sonst auch eher kleine Flüsse über ihre Ufer getreten. Also auch Teile Dresdens standen unter Wasser. Man erinnert sich vielleicht an diese Bilder vom Zwinger. Auch Teile Pirnas und Meißens, wo wir in der letzten Folge unterwegs waren, und eben auch Grimma. Und allein hier entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro. Viele Häuser wurden zerstört. Merkt man das heute noch?
Ja, allerdings nicht, weil du dort noch irgendwelche Schäden siehst. Eher das Gegenteil ist der Fall. Also die Stadt sieht wie frisch renoviert aus. Überall gepflegte Häuschen in Pastelltönen. Fast jeder hat Blumenkästen an den Fenstern. Also ich hatte den Eindruck, gerade weil Grimma nicht ja nur 2002, sondern im Laufe der Jahrhunderte immer wieder überflutet wurde, legt man hier irgendwie Wert auf so ein schönes Stadtbild. Insofern hat die Flut die Stadt extrem geprägt, aber nicht nur im negativen Sinn. Und das merkst du auch an den Menschen. Mir haben mehrere Leute erzählt, dass sie in Grimma nach 2002 so richtig zusammengerückt sind und es eine ganz besondere Hilfsbereitschaft gab, die bis heute anhält. Und eine Stelle, wo man eine Ahnung über die Ausmaße dieser Flut bekommt, wie es in Grimma aussah, ist so ein gelb getünchtes Haus an der Adresse Großmühle 4, gleich hinter der kleinen Insel im Fluss Mulde. Das ist ein paar Schritte entfernt von so einer kleinen Hängebrücke, wo du auf die andere Seite des Flusses kommst, wo übrigens der Mulde-Radweg verläuft. Da kann man das Wasser der Mulde schon so richtig rauschen hören. An dieser Insel lag früher ein Floßplatz für die Baumstämme, die im Frühjahr mit dem Schmelzwasser aus dem Erzgebirge die Mulde runterkamen. Das Wasser und die Kraft, die es hat, haben hier irgendwie schon immer eine große Rolle gespielt. Und vor dieser Insel steht eben dieses gelbe Haus, an dem die Hochwasserstände seit 1771 an wie so einer Messlatte eingetragen sind. 2002 reichte der bisher höchste Stand des Wassers bis weit in den ersten Stock.
Was haben denn die Leute in Grimma dir so über diesen Tag erzählt? Wie haben sie das erlebt?
Ich habe mit einem Polizisten gesprochen, mit Kriminalhauptkommissar Holger Heidrich, der aus Grimma selbst kommt. Der ist 1962 dort geboren, hat also auch schon als Schulkind die Flut von 1974 miterlebt und dann die beiden schweren Hochwasser von 2002 und 2013. Da gab es ja nochmal eine Flut. Das hat er mir erzählt.
Ja, dieser eine Tag, der begann mit dem Anruf von einem Arbeitskollegen. Der sagte, dass wir mal unsere Autos ein Stückchen wegfahren sollen, weil es könnte passieren, dass ein kleines Hochwasser kommt. Haben wir auch gemacht. Und dann bin ich zurück zum Haus und hat es etwa noch eine Stunde gedauert, bis das Erdgeschoss anfing, dann voll zu laufen. In meinem persönlichen Häuschen ist es dann bis an die Fensterbretter vom ersten Obergeschoss das Wasser dann gestiegen. Ich war mit meiner Familie, Frau und drei kleinen Kindern dort im Häuschen und konnten dann mit dem Schlauchboot dort noch ans Ufer gebracht werden. Ich hatte dann, nachdem Kinder und Frau und Hund in Sicherheit waren, bin ich dreimal mit dem Schlauchboot noch mitgefahren, habe noch andere Leute aus den Häusern gerettet, bis dann die Strömungsgeschwindigkeit zu schnell war, dass wir dann keine Chance mehr mit einem einfachen Schlauchboot hatte.
Und wie sah es dann aus?
Also, ja, alles kaputt im Erdgeschoss, die Möbel alles zerstört, meine Schallplattensammlung und Briefmarkensammlung und alles, was man so hat. Das war alles überschwemmte Kinderzimmer, Fußboden, das war alles halt nur das, was wir halt hochschleppen konnten, hatten wir noch. Rest war alles weg.
Und das war ja bei allen so, die in der Innenstadt wohnten. Was hat das mit den Leuten gemacht?
Das hat erstmal alles sehr betroffen gemacht. Das führte zu einem unwahrscheinlichen Zusammengehörigkeitsgefühl. Das kam auch aus ganz Deutschland. Die hatten eine Schaufel mit, die haben mitgeholfen, wo es mit zu helfen gab. Also es war wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist Grimma durch seine Lage bei Starkregen einfach besonders gefährdet. Weil kurz vor Grimma zwei Flüsse zusammenfließen. Die Zwickauer Mulde und die Freiberger Mulde. Und die bringt das Regenwasser aus dem Erzgebirge. Was ich mich dann frage, wenn ein Ort immer wieder überflutet wird, wie reagiert man dann darauf? Also irgendwann müssen die doch auch mal sagen, wir müssen jetzt hier grundlegend was ändern. Wurden da so Schutzmaßnahmen eingeführt?
Ja, also nach diesem sogenannten Jahrhunderthochwasser von 2002 hat man dann angefangen, eine Schutzanlage zu bauen, mit der man innerhalb von 2 Stunden einmal die komplette Innenstadt abriegeln kann.
Okay, also und Wie funktioniert das? Wie sieht diese Anlage aus?
Das ist eine etwa 2 Kilometer lange und sehr tief im Boden verankerte Mauer mit 78 Öffnungen, die man im Ernstfall eben schließen kann. Das machen die Leute von der Wasser- und der Feuerwehr. Wobei sie in Grimma großen Wert drauf legen, dass es sich nicht um eine Mauer handelt. Das wirkt ein bisschen negative Assoziation, das Wort. Also diese Wände aus Beton und Stahl und diese Tore und Klappen sind je nach Stelle so um die 2, 2,5 Meter hoch und fügen sich aber so gut in diese denkmalgeschützte Altstadt und sogar in die historische Stadtmauer ein, dass sie dafür mal einen Architekturpreis erhalten haben.
Echt? Mhm. Also das klingt ja cool.
Ja, also es sieht wirklich nicht hässlich aus. Es ist sehr dezent und ja, erfüllt seinen Zweck. Und eines dieser mächtigen Fluttore siehst du übrigens an der Stelle, an der wir eben waren, an diesem gelben Haus, an der alten Mühle, als vor der Fertigstellung der Schutzanlage das Hochwasser von 2013 Grimma nochmal überflutete, ist dieses 12 Tonnen schwere Tor, was dort lag zum Einbauen, 30 Meter weit weggeschwemmt worden. Also heute brauchst du da schon ein paar kräftige Leute, um das zu schließen.
Wie unglücklich, dass die 2013 genau noch nicht fertig war. Aber jetzt ist diese Anlage komplett einsatzfähig?
Ja, seit 2019. Und den ersten Härtetest gab es jetzt tatsächlich, als wir um Weihnachten und Neujahr herum diese enormen Regenfälle hatten.
Ah, okay, die erste Feuerprobe. Das haben wir jetzt alles noch sehr präsent. Feuerprobe, Wasserprobe eher. Also das war jetzt Ende 2023, da ist sie dann zum Einsatz gekommen.
Ja genau, an Heiligabend genau haben sie dann die Tore geschlossen.
Und hat das auch alles dicht gehalten?
Ich habe im Januar dann nochmal mit unserem Kriminalhauptkommissar Holger Heidrich gesprochen und der sagte, das Wasser stand da bis zu einem halben Meter, 80 Zentimeter hoch an einigen Stellen, aber die Anlage hat eben dicht gehalten und so wahrscheinlich Millionen Schäden verhindert.
So, wir wollen ja natürlich nicht Grimma aufs Hochwasser und die Flut reduzieren. Du hast ja schon angedeutet, dass das auch nicht der Stadt entsprechen würde. Du hast erzählt, die ganze Altstadt ist denkmalgeschützt. Also sollten wir da, glaube ich, noch so zumindest einen kleinen Rundgang machen, oder?
Unbedingt. Also laufen wir jetzt mal von dieser alten Mühle parallel zur Mulde immer geradeaus, die Straße stadteinwärts. Das Schöne an Grimma ist übrigens für Menschen wie mich, die sich gern mal verlaufen, dass anders als so andere historische Städte Grimmas Stadtkern so rasterförmig angelegt ist, wie Manhattan so ein bisschen. Also du hast Straßen so in rechten Winkeln. Das hilft. Wir gehen also Richtung Rathaus und bevor wir da ankommen, müssen wir bitte einmal unbedingt in das Nostalgie-Café von Daniela Hossfeld einkehren.
Nostalgie-Café. Darunter stelle ich mir jetzt so ein kleines Café mit Plüschsofa, Holzdielen vor und mit so einer Vitrine. Und da stehen selbstgebackene Kuchen und Torten drin.
Ja, genau so ein Ort ist das. Ich habe den zufällig entdeckt, weil ich an einem Tag in Grimma war. Da pfiff ein richtig unangenehm kalter Wind durch die Straßen. Ich komme dann auf dem Weg in die Altstadt eben an diesem gelb gestrichenen Haus vorbei und sehe drinnen einen Kamin und vor allem gleich hinter der Tür eine Vitrine mit sehr verlockend aussehenden Torten. Also musste ich mich einmal kurz aufwärmen und bin dann da magisch angezogen von diesen Torten rein und war wirklich sehr verzaubert von dieser urgemütlichen Einrichtung. Da steht also so ein hübsches Biedermeier-Sofa, ein Kaffeeservice aus Omas Zeiten in so einer antiken Vitrine. Und im Sommer kann man sehr schön im Garten sitzen, hat dann einen Blick auf eins dieser bunten kleinen Laubenhäuschen, die in Grimma auf der Stadtmauer an der Mulde entlang gebaut wurden.
So, jetzt hast du das Ambiente ja wunderbar beschrieben, bis ins kleinste Detail. Aber ich bin immer noch bei den Torten. Was ist mit denen?
Die sind bestimmt ganz fantastisch. Ich gebe zu, ich habe nur einen Tee getrunken, mangels Zeit. Aber die sehen sehr, sehr gut aus, sind natürlich selbst gebacken. Und das nächste Mal werde ich mir auch ein Stück bestellen.
Dann stelle ich mir jetzt einfach vor, dass ich jetzt ein Stück Torte gegessen habe und wir gehen gut gestärkt noch weiter in den Stadtkern. Da sind wir ja noch gar nicht.
Wir laufen ein Stück die Straße runter und biegen dann links zum Markt ab. Und da steht das Rathaus aus dem 15. Jahrhundert. Da hatte ich ein richtiges Déjà-vu, denn das sieht exakt aus wie eine kleine Version des Rathauses unserer vorherigen Station Plauen. Also es ist so ein Renaissancebau mit einem sehr breiten, wellenförmig abgestuften Dach und einer Treppe, die so von rechts und links zur Eingangstür führt. Und fast gegenüber dieses Rathauses liegt das Haus, in dem der Verleger Georg Joachim Göschen seine Druckerei früher hatte.
Du klingst jetzt so, als müsste man den kennen. Ich kenne ihn nicht. Wer war das?
Den muss man nicht kennen, das ist jetzt irgendwie Spezialwissen, aber es lohnt sich trotzdem, da mal reinzuschauen, beziehungsweise nicht in diese ehemalige Druckerei, da kann man nicht rein, aber in sein Haus. Also nochmal ganz kurz, Göschen, der kam aus Bremen und hat Werke von Goethe und Schiller verlegt und war eben einer der Wegbereiter der modernen Druckschrift, wie wir sie heute kennen. Also vor allem Goethe soll das damals gar nicht gefallen haben, der wollte, dass seine Bücher in der alten Frakturschrift gedruckt werden.
Goethe, der Unvermeidliche. Sind denn Goethe und Schiller dann damals auch in Grimma gewesen?
Also Schiller war dort. Die Beziehung zwischen Göschen und Goethe soll nicht ganz so gut gewesen sein, wie sich schon andeutete. Aber etwas außerhalb der Altstadt, im Stadtteil Hohenstedt, steht das ehemalige Wohnhaus von Göschen. Das ist ein sehr hübsches altes Gutshaus, das Göschen sich 1795 als Sommersitz gekauft hat. Und das Museum ist mit dem Rad oder mit dem Auto so 6-7 Minuten vom Rathaus entfernt und es lohnt sich sehr. Also in dem Haus siehst du unter anderem eine Vitrine, so mit einer weiß-blauen Teetasse, aus der Schiller himself angeblich getrunken haben soll. Und die dicke Eiche, die vor dem Haus steht, die muss damals auch schon da gestanden haben, habe ich mir so vorgestellt.
Also, ein Baum und eine Tasse.
Das ist doch super.
Das klingt jetzt ehrlicherweise so mittelspannend. Also, wenn du mir das Museum schmackhaft machen willst, dann musst du schon noch eine Schippe drauflegen.
Ja, das kann am besten Thorsten Bolte, der Leiter dieses Museums. Der soll dich da mal rumführen und der erweckt nämlich noch ganz viele andere Dinge und Details mit seinen Geschichten zum Leben. Das gibt zum Beispiel einen mehr als 4000 Quadratmeter großen Garten. Den hat Göschen, ein Gartenfreund, damals angelegt selbst.
Jetzt weiß ich auch, warum es dir so gut gefallen hat.
Genau. Also im Frühjahr und Sommer muss es da ganz, ganz herrlich sein. Und man erfährt eben auch noch andere Literaturfakten. Zum Beispiel, dass Göschen nicht nur Goethe und Schiller verlegt hat, sondern auch Klopstock.
Okay. Ich verspreche, wenn ich nach Grimma komme, treffe ich Herrn Bolte und lasse mir dieses Museum erklären und zeigen. Aber nur, wenn du mir jetzt noch erzählst, was es mit Grimma und Hollywood auf sich hat. Das habe ich nämlich nicht vergessen.
Genau, der Cliffhanger. Ich hatte ja schon erzählt, wie sehr die Flut 2002 die Grimma hat zusammenrücken lassen. Und einer der bekanntesten Söhne der Stadt war der Schauspieler Ulrich Mühe. Der ist ja 2007 an Krebs gestorben. Hast du mal das Leben der anderen gesehen, also dieses Stasi-Drama?
Klar. Also Ulrich Mühe war überhaupt ein, finde ich, einer der ganz, ganz Großen. Also ja schon zu DDR-Zeiten und aber dann auch in der Nachwendezeit. Also eigentlich jeder Film mit ihm ist sehenswert und der ganz besonders.
Ja, genau. Und er ist als Sohn eines Kürschners in Grimma aufgewachsen und hat dann später auch immer eine Verbindung zur Heimatstadt gehalten. Eine recht enge Verbindung. Der Bürgermeister Stefan Berger hat ihm mal ein T-Shirt geschenkt, auf dem in großen orangen Buchstaben Grimma steht. Und dieses T-Shirt trug Ulrich Mühe als Glücksbringer, als er dann 2003 nach Los Angeles zur Oscarverleihung flog. Damals war nämlich Das Leben der anderen als bester ausländischer Film nominiert. Ich habe mir nochmal auf YouTube diese Szene angeschaut, wie Cate Blanchett auf der Bühne steht und sagt, "And the Oscar goes to Germany, the lives of others." Und dann springt dieser Regisseur, das war Florian Henkel von Donnersmarck, wie von der Tarantel gestochen auf und flippt total aus, hält eine etwas atemlose Rede und dankt dann besonders den Hauptdarstellern Ulrich Mühe und Sebastian Koch. Und Ulrich Mühe sitzt da so völlig tiefenentspannt und lächelt so vor sich hin.
Aber das T-Shirt, ich erinnere mich an diese Szene, das ist da wirklich sehr auffällig, dieser Regisseur. Aber dieses T-Shirt bei der Gala hat er es wahrscheinlich nicht angehabt, ne?
Nein, nein, nein. Da trug er ein schwarzes Hemd, soweit ich mich erinnere. Aber vielleicht trug er das T-Shirt ja drunter. Und später soll er es dann bei der Pressekonferenz getragen haben und ist dann tatsächlich von einem amerikanischen Journalisten darauf angesprochen worden, was denn da auf seinem T-Shirt steht.
Wir halten fest, Grimma ist in Hollywood jetzt ein Begriff. Zumindest dem einen oder anderen, dank Ulrich Mühe, der eben einfach nie vergessen hat, wo er herkommt.